Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Hallo, hier ist wieder Bibletunes mit einer weiteren Episode Das Trauma des 7. Oktobers. Im Studio heute wieder Asaf Ze'evi. Guten Morgen, Asaf.
Hallo, Detlef.
Du hörst es, meine Stimme ist deutlich besser als noch vor 2 Wochen. Sie ist nicht mehr ganz so belegt. Ein bisschen hört man es noch, aber es ist bald wieder ganz okay. Und ich bin gespannt auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Wir haben einige Neuigkeiten, einige Updates, ein spannendes Vertiefungsthema. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt gespannt sein. Fangen wir direkt an, Asaf. In Gaza, in Rafah, gibt es neue Entwicklungen. Nimm uns doch bitte gleich mit rein.
Ja, nach vielen Monaten der Sackgassensituation scheint sich doch etwas zu bewegen. Und das, nachdem letzte Woche Israel ein Ultimatum bei der Verhandlung über einen Freilassungsdeal gestellt hat. Entweder kommt es innerhalb von einer Woche zu einer Einigung über einen Deal und immer verbunden mit einem Waffenstillstand, oder Rafah wird eingenommen. In der Tat platzte dann die Verhandlung. Die Hamas hat ihre Zustimmung für die Angebote der Vermittlerinnen Katar und Ägypten gegeben, aber im Unterschied, es war eine Zustimmung für eine Version, der Tisch noch nicht gesehen hat. Also unterm Strich, ein Deal ist gegen das Interesse der Hamas. Ich denke, jeder, der es vergisst, soll sich daran erinnern, das einzige Ziel der Hamas ist das politische Überleben und die Garantie der weiteren Kontrolle über Gaza. Und jetzt werden wir aufnehmen. Das ist ein paar Tage immer, bevor es online geht. Heute Morgen sind wir aufgestanden mit den Schlagzeilen, dass die Operation in Rafah begonnen hat. Ich habe schon erste Bilder bekommen. Israelische Fahnen hängen an 2 Masten am Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten auf der Gaza-Seite. Israelische gepanzerte Fahrzeuge fahren entlang der sogenannten Philadelphia-Achse. Das ist der Korridor entlang der Grenze, 14 Kilometer lang und nicht ganz so breit, aber nicht die gesamte Länge. Ich würde sagen, die Bodenoffensive im letzten Stück vom Gazastreifen ist gemessen und kontrolliert. Es ist nicht flächendeckend im Moment. Es sieht danach aus, als würden die Israelis schnell die Südseite entlang der Grenze zu Ägypten übernehmen. Es ist schon größtenteils schnell passiert. Und sie fingen schon einen Tag vorher an mit der Evakuierung von erstmal 100.000 Menschen aus den Ostgebieten von Rafah. Es gibt eine neue sichere Zone am Meer, weiter nordwestlich. Wir müssen verstehen, Rafah ist nicht ganz so klein. Das Stadtgebiet ist mit 60 Quadratkilometern in etwa so groß wie Konstanz und Kreuzlingen zusammen. Für unsere Hörer und Hörerinnen ein guter Vergleich. Aber es ging, zumindest der Anfang ging recht sanft. Es gab einen Versuch, gegen einen Panzer anzugehen mit einer Autobombe. Das haben die Soldaten rechtzeitig festgestellt und neutralisiert oder beschossen. Es gab in der Nacht die ersten 20 tote Terroristen, Kämpfer, und bislang keine Verletzungen oder Tote unter den Soldaten. Aber nicht nur Rafah, es läuft parallel mit 50 weiteren Zielen über Nacht im gesamten Gazastreifen.
Jetzt ist ja die Frage, Asaf, die ganzen Palästinenser, die jetzt in Rafah sind, viele von denen mussten schon fliehen aus anderen Gebieten, sind jetzt in Rafah und müssen jetzt wieder fliehen. Was ist jetzt genau der Plan? Wo gehen die hin? Und heute war auch in deutschen Zeitungen zu lesen, eben, was ist der Plan danach? Hat irgendjemand einen Plan für danach? Was kommt nach Rafah?
Das ist die allergrößte Frage. Was kommt nach dieser Operation? Da stehen wir alle vor einem großen Fragezeichen. Ich persönlich denke, es hätte sehr gut getan, wenn wir die Frage schon längst geklärt hätten, wohin es zumindest geht, welche Optionen auf dem Tisch liegen. Bis jetzt liegt nur auf dem Tisch, was alles nicht geht. Wohin die gehen, jetzt wieder Evakuierten? Es wurden Zeltstädte errichtet. Sowohl die Emiratis als auch die Ägypter haben Zeltstädte aufgebaut, in verschiedenen Zonen, vor allem rund um Khan Yunis, nachdem dort die Kämpfe eingestellt wurden und die israelische Armee sich abzog. Aber auch die israelische Armee baute 40.000 Zelte. Jedes Zelt ist für eine Familie. 40.000 heißt über 200.000 Schlafplätze aufgebaut, auch bei Khan Yunis. Das ist alles, es sind keine großen Entfernungen, aber die Menschen müssen schon wegziehen zum x-ten Mal. Man spricht von rund 1 Million, die Zuflucht rund um Rafah gefunden haben.
Vielen Dank, Asaf, für das Update. Es passt dazu auch unsere heutige Hörerfrage von Andreas, der fragt: Immer wieder wird der Vorwurf geäußert, Israel würde Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen behindern oder blockieren. Was ist da dran, Asaf, und was nicht?
Ja, man hört sowohl in der deutschsprachigen Presse als auch Englisch weltweit als auch in der israelischen Presse zwei konträre Linien von Anfang an. Die eine Linie besagt, hey, das fließt. Wenn sich etwas blockiert, dann liegt es auf der palästinensischen Seite. Es türmen sich Container und Laster auf, nachdem sie im Gazastreifen sind. Es wurden auch vom Militärsprecher mehr als einmal Videos und Bilder dazu veröffentlicht. Schaut mal, wir lassen alles rein, zu Hunderten türmt sich alles auf. Es kam auch zu Überfällen mehrfach, inklusive auch zur Erschießung von Lasterfahrern oder von Sicherheitspersonen, die nicht mit der Hamas, sondern mit der Fatah identifiziert wurden. Das heißt, die Hamas und ihre Anhänger übernehmen dann Hilfslieferungen gewaltsam und verteilen das nicht. Das ist die Frage, bei wem das ankommt. Die Linie wurde vertreten, auch mit Belegen. Aber es gab auch die konträre Linie, die besagt, Israel kontrolliert die Menge und begrenzt sie und nutzt es als Druckhebel. Selbst innerhalb der israelischen Politik konnte man diese Stimmen hören, die sagten, das geht doch nicht, wenn wir frei alles reinfließen lassen, dann produziert die Bevölkerung, dann übt die Bevölkerung keinen Druck auf die Hamas-Führung aus und wir haben kein Druckmittel. Ja, nichts beunruhigt, ich würde es anders sagen. Zwei Sachen sollten und würden die Hamas beunruhigen oder jede Organisation oder jeden Herrscher über ein Gebiet. Einmal ist es, wenn es eine Alternative gibt, wenn jemand, ein anderer die Macht bei sich hat. Und das Zweite wäre, wenn Massen zornig gegen dich sind. Ich weiß nicht, was letzten Endes die Wahrheit ist und was nicht. Ich kann sagen, dass in den letzten Wochen plus, ja, 1 bis 2 Monaten, die Hilfsgüter fließen in einem deutlich größeren Umfang als vorher. Sowohl der Erez-Grenzübergang, das ist im Norden des Gazastreifens, das kommt aus Israel, als auch eine Direktverbindung vom Hafen in Ashdod für Hilfsgüter. Kerem Shalom, das ist ein Grenzübergang bei Rafah im Dreiländereck, Gaza, Israel, Jordanien. Auch da fahren LKWs durch. Es kommen Hilfsgüter über Lasterkonvois nachts von Jordanien bei Jericho, östlich von Jerusalem, da am Toten Meer. Sie fahren rauf die Autobahn über Jerusalem und runter bis nach Gaza. Und es wurden Öffnungen in der Grenzanlage, zum Beispiel bei Kibbutz Be'eri, provisorisch geöffnet, damit Hilfsgüter reinfahren können. Ich kann es nicht beurteilen, aber sicher lässt sich gut vermuten, beides stimmt. Es kam im Laufe dieser Woche zu einer symbolträchtigen und absurden Situation. Die Hamas hat mit 14 Mörsergranaten das Gebiet von Kerem Shalom, von einem Grenzübergang für Hilfsgüter, angegriffen. Drei Soldaten bezahlten mit ihrem Leben dafür. Und da sieht man eigentlich, die eine Seite versucht, dort die Hilfsgüter fahren zu lassen, während die andere Seite sie zerbombt. Israel hat es für 2 Tage geschlossen und auf Druck oder auf Anfrage von Präsident Biden hat man das wieder geöffnet.
Jetzt muss ich nochmal fragen, Asaf, ist das denn der einzige Weg, wie man den Gazastreifen versorgen kann? Ich hatte mal von irgendeiner Landungsbrücke gehört.
Ja, eine Idee des zypriotischen Präsidenten wurde durch die Amerikaner und man muss sagen auch ohne Begeisterung der Israelis umgesetzt oder ist dabei umgesetzt zu werden, sollte in den kommenden Wochen in Betrieb gehen. Und zwar auf 28 Hektar bauen nicht weniger als 1000 US-Soldaten und am Land die israelische Armee eine Landungsbrücke. Es sollten Schiffe aus Larnaca ablegen. Die werden beladen mit Hilfsgütern und die Kapazität sollten 2 Millionen Hilfspakete am Tag sein. Das ist wie die Gesamtbevölkerung vom ganzen Gazastreifen. Das ist mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Zelten. Die Frage ist, wer wird die Güter nachher verteilen? Und die Israelis versuchen, arabische Truppen zu organisieren von verbündeten arabischen Staaten. Wenn das nicht klappt, dann würde das wahrscheinlich die israelische Armee machen müssen. Es gab auch die Idee von Verteilungskomitees, also zivile palästinensische, die die Verteilung übernehmen. Aber solange die Hamas da ist, müssen sie sich um ihr Leben fürchten. Die Hamas droht, sie verbreitet Propaganda. Die Landungsbrücke ist eine getarnte US-Kaserne, Navy-Basis, und von dort werden sie die Palästinenser ins Ausland vertreiben mit Schiffen. Sie bleiben auch nicht nur beim Wort, sie bombardierten schon einmal die Anlage, während eine UN-Gesandtschaft unterwegs war. Und die Ägypter sind nicht begeistert. Man muss sagen, sie verzichten dann auf eine Goldgrube. Rafah, der Grenzübergang, bringt dem ägyptischen Staat oder noch besser gesagt dem Sohn des ägyptischen Präsidenten persönlich große Beträge ein. Mahmoud Assisi, so heißt der Sohn des ägyptischen Präsidenten, er führt die Gebührenfirma. Die ist im Besitz des ägyptischen Geheimdienstes offiziell und dieses Modell vetterwirtschaftlicher Arbeit ist in Ägypten verbreitet, üblich. Eine Person kostet die Gebühr $5,000 bis $10,000 pro Person Ausreise, was diese Firma einkassiert. Ein Hilfslaster ging von $5,000 auf $7,000 Gebühr. Und ein kommerzieller Laster $30,000. Natürlich sind sie da nicht begeistert.
Wahnsinn. Boah, das habe ich nicht gewusst, aber das zeigt ja nochmal auf, wie kompliziert das Ganze ist. Alle wollen da noch mitverdienen, ja. Und uns interessiert nur, hey, werden irgendwie die Palästinenser versorgt mit Lebensmitteln? Bleibt wirklich zu hoffen, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Vielen Dank für dieses Update, Asaf. Was gibt es aus den anderen Gebieten zu vermelden? Westjordanland und Grenze zum Libanon?
Im Westjordanland bleibt es ähnlich wie bis jetzt. Allerdings gab es eine Großrazzia, 60 Oppositionelle der Autonomiebehörde wurden festgenommen, und zwar nicht durch Israelis, sondern zum ersten Mal in diesem großen Stil durch die Autonomiebehörde selbst. Sie haben auch 8 Hamas-Kämpfer in Nordsamarien erschossen. Sie möchten zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, zu arbeiten, und sie nutzen auch den Gunst der Stunde. Die Hamas ist dann in einer Schwäche. Im Libanon bleibt das Gleichgewicht, sagen wir mal, kontrolliertes Kämpfen unter dem Niveau eines Krieges erhalten, ohne Durchbrüche. Es laufen immer noch Versuche auf der diplomatischen Ebene mit Frankreich als Vermittler. Und die Evakuierten sind immer noch nicht zu Hause, jetzt im 7. Monat. Wir haben übrigens 7 Monate seit dem 7. Oktober. Und international?
Ja, da war jetzt vor ein paar Tagen zu lesen, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen israelische Regierungsleute ausgesprochen hat. Was ist denn da passiert? Wurden da jetzt tatsächlich Leute verhaftet? Sitzt Netanyahu im Gefängnis?
Also der Gerichtshof hat nicht ausgesprochen. Es gab Einschätzungen, dass Haftbefehle möglich sein werden. Und die Angst, also es ist immer noch eine Drohung, und die Angst ist schon da. Sie wurde konkretisiert. Es ist nicht nur Netanyahu, es sind auch Kabinettmitglieder und der Generalstabschef, der Verteidigungsminister. Die Leute, die Entscheidungen in dieser Kriegsführung tragen. Der Vorwurf ist nicht die Anzahl der Kriegsopfer, sondern eine kontrollierte und nicht ausreichende Einführung von Hilfsgütern und damit die Schaffung von einer humanitären Notsituation. Ob das kommt oder nicht, ist noch nicht sicher. Es läuft auf diplomatischer Ebene ganz viel Gegendruck. Ich schätze, Israel tut alles, was es kann, um das zu verhindern, mit Hilfe von Partnern in den USA. Aber wir müssen schauen. Es könnte sein, dass es dazu käme, und das hätte für jeden Israeli letzten Endes, der vor allem reist mit seiner persönlichen Reisefreiheit auf der Erde, könnte es Schwierigkeiten bringen. Dann gab es noch eine Meldung, die auf israelischer Seite eine Frustration ausgelöst hat. Der UN-Generalsekretär Guterres hat sich dazu entschieden, die Hamas nicht in die Liste von Organisationen, die konfliktbezogene sexuelle Gewalt ausüben oder dafür verdächtigt werden. Es gibt so eine Blackliste, und die Hamas ist nicht reingenommen worden durch eine persönliche Entscheidung von ihm. Am Ende unterschreibt er das Dokument. Das Frustration, Empörung, auf dem Spektrum findest du die Empfindungen.
Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja die Episode gehabt zur sexualisierten Gewalt. Das ist schon, also das finde ich ziemlich heftig. Ich merke die Kluft zwischen Guterres und Israel. Das wird immer größer. Da fehlen mir die Worte. Vielen Dank für den Einblick, Asaf. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem heutigen Vertiefungsthema. Al Jazeera, da war jetzt zu lesen, dass der populärste Sender der arabischen Welt in Israel eingestellt wurde. Was hat es damit auf sich? Natürlich wissen wir hier in Deutschland, Al Jazeera berichtet sehr einseitig. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, Israel ist ein demokratisches Land. Wie ist es da mit der Pressefreiheit? Kann man das einfach so machen, einen Sender einzustellen?
Eine berechtigte Frage. Das ist schon geschehen. Die Büros sind geschlossen, die Ausrüstung ist beschlagnahmt. Und wenn man mit einem israelischen IP eine Adresse Al Jazeera öffnen will, dann geht das nicht, ist dann blockiert. Die Diskussion läuft schon sehr lange. Es gab Überlegungen und Argumente pro und contra, aber wer das mit einer Pressefreiheit einfach nur in Verbindung bringt, hat sich mit dem Thema und mit Al Jazeera nicht auseinandergesetzt. Ich würde auf den Unterschied gerne hinweisen zwischen Presse und Propaganda. Die Überlegungen waren nicht, wenn wir Al Jazeera schließen, dann sind wir weniger demokratisch, sondern dann schaffen wir eine noch stärkere Underdog-Wahrnehmung für Al Jazeera und dann wird es noch populärer und nicht auf dem demokratischen Spektrum. Und ich möchte uns woanders hinnehmen, in die USA erstmal und dann in die EU. Der iranische Rundfunk wurde 2013 durch die USA auf amerikanischem Boden geschlossen. 2022 schlossen die Amerikaner 3 russische Sender während des und durch den Ukraine-Krieges in Amerika. So sind auch die Al-Aqsa, der Sender der Hamas, in den USA verboten. Al-Manar, das ist der Fernsehsender der Hisbollah, ist in den USA verboten worden. Und Sender aus Syrien und Venezuela. In der EU, in der Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Pluralismus und Demokratie Heiligtümer sind, wurden 2022 2 russische Sender geschlossen, Russia Today und Sputnik, ohne eine lange Debatte. Was ist Al Jazeera? Al Jazeera ist ein Sender von Katar. Katar ist ein Verbündeter, vielleicht der wichtigste der Hamas, der direkte Finanzierer der Hamas über viele Jahre. Dass Katar versucht, hier ein Doppelspiel zu spielen, zweigleisig zu fahren, als Vermittler sich zu präsentieren, heißt nicht, dass sie nicht Verbündete, engste Verbündete der Hamas sind. Wenn die Hamas ihre Propaganda, ihre Botschaften in alle Welt setzen möchte, dann geht das direkt über Al Jazeera. Der Sender, den gibt es übrigens seit 1996. Das Budget im Ölstaat ist 1 Milliarde US-Dollar im Jahr. Damit können die wenigsten Sender mit konkurrieren. Und du hast zu Recht gesagt, es ist der populärste Sender in der arabischen Welt auf der Straße. Aber es ist auch der gefürchtetste von den arabischen Regierungen. Dieser Sender hat jede Gelegenheit genutzt und keine verpasst, gegen arabische Regierungen und Staaten zu propagieren, Unruhe zu stiften, Massen zu mobilisieren. Und die Ideologie, die dahinter steckt, ist die der Muslimbrüder, Islamisten. Der Ex-Justizminister von Katar, Najib El-Naimi, sagte an eine ägyptische Zeitung, sie heißt Al-Watan, im Jahr 2016, geflüchtete Mitglieder der ägyptischen Muslimbrüderschaft übernahmen die Führung von Al Jazeera. Da ist ein direkter Bezug. 2006, wer den Libanon-Krieg in Israel, wer sich daran erinnert, da gab es schon die erste konkrete Überlegung, den Sender zu schließen, weil sie nach jedem Raketentreffer auf Israel die exakte Stelle bekannt gegeben haben, was natürlich der Hisbollah geholfen hat, präziser zu schießen im nächsten Schritt. Bezogen jetzt auf Gaza, auf diesen Krieg, Anthony Blinken, der US-Außenminister, bat die Katarer in Doha, bitte macht die anti-israelische Hetze auf Al Jazeera etwas leiser, bitte mäßigen. Das hat nicht viel gebracht. Wer Al Jazeera geschaut hat, und ich schaue gelegentlich aus Neugier, bekommt den Eindruck, jeden Tag, auch heute noch, die Hamas ist gerade auf dem Weg zum Sieg. Der Sieg ist just um die Ecke. Am 7. Oktober selbst, während Kinder verbrannt wurden, Frauen vergewaltigt, ganze Familien erschossen, sendeten Al Jazeera eine Aufnahme von Mohammed Def. Das ist der Generalstabschef der Hamas im Gazastreifen. Und ich zitiere jetzt wörtlich, ich habe es mit eigenen Ohren gehört: Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Umbringen, verbrennen, zerstören. Und wenn du kein Gewehr hast, nimm dein Messer, nimm deine Axt, einen Brandsatz, deinen Laster, einen Traktor oder ein Auto. Das kam auf Al Jazeera am 7. Oktober. Der Journalist Mohammed Washach wurde, es ist nachgewiesen, er war tagsüber Journalist von Al Jazeera und nachts aktiver Kämpfer der Hamas. Der Journalist Ismail Abu Omar, den haben wir alle am 7. Oktober auf dem Bildschirm gesehen, kam mit den Terroristen zur Kibbutz Nir Oz. Er bejubelte das wörtlich Fortschreiten der Kameraden, während man im Hintergrund die Schüsse gehört hat. Ein mit Pressefreiheit hat es wenig zu tun. Am 24.03. gab es eine Mitteilung, einen Bericht auf Al Jazeera. Israelische Soldaten vergewaltigten im Shifa-Krankenhaus. Sofort wurden Massen in Jordanien auf die Straße mobilisiert. Sie gingen auf die Straßen zur israelischen Botschaft und es kam beinahe zu einem Mob oder noch schlimmer. Das heißt, diese Fake News haben Propaganda, sie haben auch eine konkrete Sicherheitsgefährdung. Und da stelle ich die Frage, wenn die USA und die EU es dürfen und sie hätten längst einen solchen Sender bestimmt in Zeiten von Kriegen geschlossen, sie haben das in weniger prekären Situationen schon getan, darf Israel es nicht tun?
Da würde ich jetzt sagen, nach dem, was du jetzt ausgeführt hast, definitiv darf Israel das tun. Muss es sogar tun. Meine Frage ist abschließend, Asaf, gibt es denn da jetzt schon Reaktionen, also sowohl von Al Jazeera als auch von Katar?
Von Katar habe ich bis jetzt nichts vernommen, Formales. Von Al Jazeera schon. Sie haben auf die fehlende Pressefreiheit hingewiesen und auf ihre Verpflichtung, weiterhin frei zu berichten.
Asaf, vielen Dank für dieses Vertiefungsthema. Das fand ich sehr erhellend. Wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Episode und es kommt wieder ein bewegendes Einzelschicksal. Wir haben im Vorbereitungsgespräch kurz darüber gesprochen und da erwähntest du den Ortsnamen Stettin in Polen. Und da sagte ich dir, das ist ja interessant. Meine Oma, die ist in Stettin geboren. Was hast du uns als Einzelschicksal für heute mitgebracht?
Ich möchte über Bella Chaim sprechen. Sie ist 1937 in Polen auf die Welt gekommen, als ein jüdisches Baby. Mit einem Jahr auf dem Arm ihrer Mutter gingen sie schon in Richtung Polen, ein Jahr und ein paar Monate. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Sie sind geflüchtet Richtung Osten, Richtung Russland. Sie hatte Geschwister dabei und die Mutter war alleine und überlegte, um das zu erleichtern und um die Überlebenschancen zu erhöhen, das kleine Baby Bella im Schnee liegen zu lassen. Das weiß sie aus den Erzählungen nachher, was die Mutter letzten Endes nicht getan hat. Sie kamen in Bialystok an, dann eroberten die Deutschen Bialystok und sie flüchteten rechtzeitig im letzten Moment weiter nach Osten. Bella kam mit ihren Geschwistern in ein Waisenhaus. Der Krieg war zu Ende und sie gingen ohne die Eltern nach Stettin. Dort, als Kleinkind, da sagt sie, erinnert sie sich langsam dran. Ein furchtbarer Judenhass. Sie erinnert sich an Geschrei. Schade, dass Hitler die Arbeit nicht zu Ende getan hat. Geht hier weg, was habt ihr zu suchen? Mit 7 Jahren vor lauter Gefahr war das Beste für die Familie, nach Deutschland zu gehen, in ein DP-Camp, Displaced Persons. Ja, paradoxerweise wurden die ehemaligen Konzentrationslager die sichersten Anlagen für Juden in diesen Jahren. Sie warteten dort, bis der Staat Israel gegründet wurde und sie verreisen konnten. 1951 war es soweit. Sie kam nach Israel, nach Kibbutz Gvulot. Das ist in der nördlichen Wüste Negev, nicht weit vom Gazastreifen, vom südlichen Teil. Der Kibbutz war jung, 8 Jahre alt damals. Das heißt, Bella hat ihn mit aufgebaut, später die ganze Generation. Sie heiratete einen von dort. Sie bekamen 3 Kinder. Später besiegte sie eine Krebserkrankung und eins ihrer Kinder ist verstorben und hinterließ ein 4-jähriges Kind, ein Enkel von Bella, was sie dann übernommen hat. Sie hat praktisch im Alter von über 50 Richtung 60 noch ein 4-jähriges Kind zu Hause gehabt. Heute hat sie hatte 5 Enkel und 2 Urenkel und war eigentlich glücklich, erzählt sie. Sie ist zur Ruhe gekommen bis zum 7. Oktober. Am Anfang dachte sie in der Früh, das wäre ein Gewitter draußen. Sie hat nicht verstanden. Sie bekam Anrufe von der Familie, geh schnell in den Luftschutzraum. Aber zu ihr in den Ort kamen Terroristen nicht, in den Nachbarort schon. Ihr Ort war einfach ein kleines Stück weiter als die Reichweite der Terroristen. Am Telefon war sie dann in Kontakt mit Enkeln und Kindern, darunter auch mit Yotam. Yotam, 28, ein Junge, ein Schlagzeugspieler mit auffällig rotem Haar. Er schickte ihr eine Sprachnachricht. Sie wusste nicht, dass es seine letzte war. Terroristen haben ihn, sein Haus, seine Wohnung in Brand gesetzt und ihn entführt. Da gibt es eine Dokumentation, man sieht es auf Video, und in den Gazastreifen mitgenommen. Und 70 Tage später wurde er durch israelische Soldaten bei einer misslungenen Operation erschossen. Er ist einer der 3, über die wir gesprochen haben, die erschossen wurden. Ein Reservist rettete in Gaza eine rothaarige Katze bei der Aktion und brachte sie zu Yotams Mutter, das ist Bellas Schwiegertochter. Die hat sie dann adoptiert. Die Katze lebt immer noch mit der Familie und hat ein neues Leben. Bella erzählte, wie in der 11. Klasse vor der Reise mit der Schule nach Polen, das ist in Israel eine übliche Sache, man besucht die Vernichtungslager und die bekanntesten, darunter auch Auschwitz. Yotam, der Enkel, er fragte sie, Oma, was hast du eigentlich im Holocaust erlebt? Die Geschichte war ihm nicht im Detail bekannt. Bella sagte ihm am Ende: Weißt du, Jotam, wir Juden, wir sind stark. Wir haben gesiegt. Meine Rache bist du. Du und deine gesamte Generation. Aber heute fügt sie hinzu: Ich habe mich geirrt. Wir haben euch eine neue und gute Welt versprochen. Wir haben es aber nicht geschafft. Nichts wird, wie es mal war. Beim roten Sonnenuntergang sehe ich dich, Jotam, im Himmel, sagt sie nach seinem Tod. Und dennoch entscheide ich mich, auch diesmal, für das Leben. Wir haben keine andere Heimat und keine Wahl. Aus diesem Grund sagte sie zu und sie führte einen Tag, bevor wir diese Episode aufgenommen haben, den jährlichen Marsch des Lebens auf polnischem Boden zusammen mit anderen 55 Holocaust-Überlebenden. Davon sind 7, die auch den 7. Oktober überlebt haben oder engste Familienmitglieder verloren haben.
Wow, vielen Dank für diese sehr bewegende Geschichte von Bella Chaim, Asaf. Es ist so, dass ich im Moment ein bisschen Ivrit lerne und ich meine, dass der Name Chaim bedeutet ja Leben, oder?
Richtig.
Und ich finde das so faszinierend. Bella Chaim, oder man könnte sagen Bella Leben, sagt: Und dennoch entscheide ich mich auch diesmal für das Leben. Und sie ist aktiv bei diesem Lebensmarsch dabei. Das finde ich jetzt noch eine ganz wunderbare Geschichte. Ihr Name gibt ihr wirklich auch ihre Identität. Ihr Name ist das, was über allem steht. Das Leben. Das ist ein wunderbarer Abschluss für die heute etwas längere Episode, aufgrund von vielen, vielen Themen, die wir besprochen haben. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal, und zwar schon in einer Woche werden wir uns mit einer neuen Episode zurückmelden.